Tachles Podcast.
Andreas Kircher, Sie sind Literatur- und Kulturwissenschaftler an der ETH in Zürich, haben ein Buch geschrieben, Kafkas Werkstatt, der Schriftsteller bei der Arbeit. Nun kommen viele Bücher heraus zu Kafka anlässlich von seinem 100. Todestag im Jahre 2024. Warum dieses Buch und warum mit diesem Ansatz?
Ja, der Ansatz soll natürlich auch irgendwie neu sein. Das heißt, einen Aspekt beleuchten von Kafka, den man bisher wenig beleuchtet hat, nämlich ganz einfach und sehr konkret gedacht die Art und Weise, wie Kafka geschrieben hat. Und zwar nicht theoretisch, sondern vor allem praktisch.
Das ist ja so eine Frage, die man sich gleich stellt, schon beim Lesen Ihres Buches. Wie weiß der Autor 2023, 2024, wie der Autor 1900 irgendwann geschrieben hat, und vorgegangen ist?
Ja, die beste Hilfe, die man dazu hat, sind Kafkas Texte, natürlich auch Tagebucheinträge und Briefe, in denen er über sein Schreiben und was damit zusammenhängt, auch das Lesen, vielfach reflektiert. Und diese Texte, die sind zum Teil durchaus schon beachtet worden, aber in ganz anderer Hinsicht. Also man hat sich zum Beispiel sehr für die emotionale Stimmungslage bei Kafkas Schreiben interessiert, dass er Schreibhemmungen hatte und dass es ihm schwer gefallen ist zu schreiben, und dann plötzlich lief es wieder, teilweise in einer Nacht ganz schnell und dann wieder über viele Wochen, fast Monate, teilweise sogar mehrere Jahre Blockaden. Darüber wurde schon geschrieben, aber wie dann ganz konkret Kafka am Tisch saß und geschrieben hat, also das heißt, diese ganz konkreten Bedingungen des Schreibens, deshalb nenne ich es auch Werkstatt, die wurden erstaunlicherweise bisher wenig beachtet, und Kafka hat eben das durchaus auch thematisiert.
Sie räumen auf mit vielen Mythen, die Mythen vom Kafka, der da in der Nacht durchnächtigt schreibt, chiffrierte Botschaften und Träumereien von sich gibt. Das ist alles nicht so gewesen, er hat ganz anders gearbeitet. Wie ist er denn wirklich vorgegangen?
Was ich zurückweise, ist die Idee des Genies, der nur aus seinen Vorstellungen heraus schreibt und quasi alles in seinem Kopf schafft, also eine Art bloße Fantasiewelt, die in der realen Welt keine Korrespondenz hat oder fast keine Korrespondenz. Mir geht es im Gegenteil darum zu zeigen, und das zeigen eben diese Zeugnisse, dass Kafka eben mit Bezug auf die Außenwelt, auf die reale Welt, die soziale Welt, die politische Welt gearbeitet und geschrieben hat. Natürlich kann das auch nachts erfolgen, dass er nachts geschrieben hat. Das würde ich jetzt in keiner Weise bestreiten. Das ist ja auch teilweise, also vielfach Faktum. Aber eben die Art und Weise, es ist eben nicht eine bloße Fantasiegeburt, sondern es ist eine sich Auseinandersetzung mit der realen Welt.
Diese reale Welt muss man sich auch real vorstellen. Kafka war nicht weltabgewandt, er war sehr interessiert an den Dingen, die da geschehen sind, auch beeinflusst vom Ersten Weltkrieg, der ausbrach, dem Zerfall der Länder, in denen er lebte. Es ging ja los mit dem Ersten Weltkrieg und der Auflösung der K&K-Monarchie. Und viele andere Aspekte, zionistische, kommunistische, okkultistische Themen haben ihn sehr interessiert. Dieses Interesse von Kafka an all diesen Themen ist ja etwas, das man erst jetzt so richtig wahrnimmt. Man hat ihn ja immer ganz anders konnotiert und gedacht, das ist also eine seltsame Figur, die da schreibt, resultierend aus der Biografie, die er hat, sein Verhältnis zu seinem Vater und diesen Bilderwelten, die er kreiert hat.
Ja, genau, das ist richtig. Also ich will nicht sagen, dass diese, ich sag mal, private Seite von Kafkas Schreiben nicht existiert. Natürlich gibt es den Familienkosmos, die Auseinandersetzung mit dem Vater, die Geschwisterkonstellation und so weiter. Das ist natürlich auch Teil seines Schreibens und sicher auch ein Motor. Aber das endet überhaupt nicht dort, sondern Kafka war ein sehr wacher Beobachter seiner Zeit, nicht nur als Student, der sogar nicht nur Jura studiert hat, sondern zwischendurch auch noch andere Fächer wie Kunstgeschichte und Germanistik und Philosophie. Und vor allem auch, weil er ein höchst interessierter Leser war. Und zwar ein Leser von Zeitschriften besonders. Nicht nur Zeitschriften, aber die Zeitschriften haben sie ihm besonders angetan. Und Zeitschriften, ich meine damit auch Zeitungen, Tageszeitungen. Und damit war er man kann sagen, das ist vielleicht ein bisschen schlagwortartig gesagt, an der brandaktuellen Seite seiner Zeit.
Er hat auch viel gelesen, Literatur, Kleist, Walser, vieles andere, war also nicht abgewandt auch der Literatur und hat vielleicht anders als andere Autoren, diese Literatur findet man vielleicht weniger in seinem Werk erkennbar, aber er war doch stark geprägt davon.
Ja, klar, das sowieso auch. Also das ist in keiner Weise ein Feld, das er außen vor gelassen hat. Natürlich hat ihn die Literatur besonders interessiert und er hat seine sogenannten Lieblingsautoren gehabt, mit denen er sich verwandt gefühlt hat, wie Flaubert oder Kleist. Das ist absolut gegeben, auch Dostojewski übrigens, das waren so vielleicht die ganz nahen. Aber er hat eben auch viele andere literarische Texte gelesen. Aber ich komme jetzt nochmal auf die Zeitschriften, weil ich glaube, das ist, dass er Literatur gelesen hat, das wissen wir. Und das liegt ihr irgendwie auf der Hand. Und das ist klar, von Goethe bis. Aber die Zeitschriften, die machen deutlich, dass er auch zeitgenössische Literatur gelesen hat. Wenn man nur auf die Bücher achtet, die er gelesen hat, dann bekommt man kaum den Blick, dass er eben auch die Gegenwartsliteratur gelesen hat. Also bisher war das Bild von Kafka, dass er eher das 19. Jahrhundert gelesen hat und vielleicht noch einzelne Texte aus seiner Zeit, vielleicht die ihm am nächsten stehen. Aber man hat so den Eindruck gehabt, die Gegenwartsliteratur und nicht nur Literatur, eben auch Politik, Gesellschaft, Kunst, Wissenschaft, das ist so wie nicht in seinem Radar. Das stimmt aber eben nicht. Und deshalb nochmals, wenn man auf die Zeitschriften schaut, dann kriegt man diesen Blick auf die Gegenwartsliteratur und auf die nichtliterarischen Themen der Gegenwart.
Und würden Sie dann seine Literatur in der Gegenwart verorten, in seiner Gegenwart, oder waren es dann doch Texte, die fast nicht mehr in eine Dekade passen?
Also natürlich waren sie gegenwärtig. Also ich würde fast etwas reklamieren für Kafka, das ich als Zeitgenossenschaft mit Heine bezeichne. Heine hatte diesen schönen Begriff der Zeitgenossenschaft des Dichters geprägt und ich glaube, für Kafka kann man den eben auch gerade über seine Lektüren und gerade über seine Lektüren von Zeitschriften und Zeitungen beobachten, dass er wirklich ein zeitgenössischer Autor war, der an seiner Zeit interessiert war und alles aufgesaugt hat, was um ihn herum und nicht nur in Prag, sondern auch in der weiteren Welt zwischen natürlich Wien, Budapest, Berlin etc. und weit darüber hinaus passiert ist.
Und dennoch ist Kafka irgendwie ein Geheimnis geblieben und auch jetzt wieder im Jubiläumsjahr sieht man diese Obsession, der Versuch, Kafka zu entschlüsseln, Mythen zu kreieren. Walter Benjamin hat ihn mal einen Geheimniskrämer genannt, in einem ganz anderen Kontext, aber man sieht so diese Obsession bei Kafka, ihn zu verstehen zu versuchen, über auch seinen Alltag, über jede Minute in seinem Leben, wie wir es gesehen haben in der großen Biografie von Strach. Was ist das für ein Phänomen?
Also die Rätselhaftigkeit, die bleibt. Und das ist ja auch vielleicht eine der großen Stärken von Kafka, dass er nirgendwo explizit sein will. Er ist immer irgendwo verhalten. Man kann sagen, sowohl politisch, er identifiziert sich mit keiner Position direkt. Er ist weder Zionist noch Sozialist noch irgendwie einer Richtung, auch nicht nur im politischen, auch vielleicht im philosophischen oder im literarischen Sinne. Man kann ihn nicht einordnen. Er ist auch nicht einfach der Expressionist. Es gibt ja viele Versuche zu klassifizieren und dem widersetzt sich Kafka und das ist Teil seiner Rätselhaftigkeit und der Rätselhaftigkeit seiner Texte, die sich einfach nicht einordnen lassen. Ich glaube, das ist zugleich die Schwierigkeit und die Stärke von Kafkas Texten. Deshalb sind sie nicht nur zeitgenössisch, sondern auch aktuell.
Diese Dialektik beschreibt er ja selbst im Begriff, sei ein Reiter auf zwei Pferden. Wenn wir versuchen, Ihren Text und Ihr Buch zu verstehen, Sie haben das ja nicht gemacht aus Langeweile oder l'art pour l'art, sondern es ging Ihnen ja im Wesentlichen auch darum, einen Schlüssel zu seinen Texten und zum Verständnis seiner Texte zu finden. Wie würden Sie dieses Verhältnis von Textwerkstatt Kafka und Verständnis seiner Texte darstellen?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man, und das habe ich versucht, zuerst versucht zu verstehen, wie Kafka gearbeitet hat. Also man kann sagen, die Produktionsseite seines Schreibens, bevor man überhaupt zum Verstehen übergeht. Also einfach nur die Texte nehmen und sie deuten wollen, das ist eigentlich das, was vielleicht die Forschung über Jahrzehnte gemacht hat und sich gar nicht so groß darum gekümmert hat, wie diese Texte entstanden sind. Und deshalb ist quasi, wenn man so will, eine Schlüsselthese meines Buches, zu sehen, wie Kafka eben gearbeitet hat, und zwar indem er auch gelesen hat. Ich begreife, und das vielleicht die zentrale These, das Lesen und Schreiben als Einheit. Das ist quasi ein und derselbe Prozess, und ich nenne das auch Textverarbeitung, weil Textverarbeitung sowohl Lesen Rezeption sein kann. Ich lese Texte und ich verarbeite diese Texte und dann schreibe ich. Und diesen Zusammenhang von Lesen und Schreiben versuche ich aufzuzeigen als Teil dieser Produktionsseite, die dann quasi die Basis dafür erst bietet, um Kafkas Texte zu verstehen.
Wie muss man sich das vorstellen? War Kafka der Mozart, aus dem alles rausfloss, wenn er in der Nacht geschrieben hat? Oder war er der Thomas Mann, der akribisch sich hingesessen hat und Fleißarbeit geleistet hat?
Ja, es ist wahrscheinlich irgendwo eine Art Mischung, aber er war eher Mozart als Thomas Mann. Also er war nicht der bürokratische Schriftsteller, wenn ich den jetzt ein bisschen so nenne, der um 9 Uhr morgens an den Tisch sitzt und dann um 11 Uhr seinen Kaffee kriegt vom Personal und dann weitermacht bis 1 und dann Mittagessen, sondern er war ein im gewissen Sinn schon auch erratischer Schreiber, der tatsächlich auch dann nachts am besten arbeiten konnte, aber auch deshalb, weil es still um ihn herum war. Er brauchte Stille. Lärm hat ihn wahnsinnig gestört. Also unsäglich, unmenschlich hat ihn Lärm gestört. Kleinste Geräusche konnten ihn ablenken und nachts war Stille, Ruhe. Das ist das, was er brauchte. Ja, nichtsdestotrotz war er auch eben ein handwerklicher Arbeiter, deshalb auch der Begriff Werkstatt, der so ein bisschen in Handwerk geht, eben indem er durchaus auch intellektuell oder man kann fast sagen auch philologisch vorging. Wenn ich vorhin von Textverarbeitung gesprochen habe, meine ich eigentlich genau das. Er hat eben mit Texten gearbeitet. Aber die Texte lagen nicht einfach auf dem Tisch und er hat zitiert mit Fußnoten, also wie ein Philologe, sondern das Räderwerk, das ratterte in seinem Kopf und die Zitate waren ohne Anführungszeichen.
Und dieses Räderwerk sieht man auch im Schriftbild von Kafkas Manuskript, wenn man so eine Seite sich anschaut, dann sieht man nicht einfach eine kontinuierlich geschriebene Seite, sondern das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, so eine Textseite. Wie würden Sie das verstehen und was sehen Sie oder lesen Sie daraus?
Also wenn man sich quasi den Fluss des Schreibens vorstellt bei Kafka, gibt es, man könnte sagen, wie zwei Grenzfälle. Es gibt den einen Fall, wie etwa bei der Niederschrift der Erzählung Das Urteil, wo es aus ihm wirklich herausfloss. Und er hat es ja auch als Geburt beschrieben, also als Art geistige Geburt, wobei er sie auch körperlich empfunden hat. Er sagt, mit vollständiger Öffnung des Leibes und der Seele, nur so kann man schreiben. Also das ist der eine Fall, wo in einer Nacht eine ganze Erzählung in einem Guss entsteht. Und der andere Fall ist eben, wenn es stockt. Also es gibt dann auch die Brüche und die Unterbrüche beim Schreiben. Und das war vor allem bei längeren Texten bei ihm der Fall. Und deshalb ist ihm, man muss auch sagen, kein einziger Roman gelungen. Romane waren für ihn verbunden mit, man muss sehr lange am Tisch sitzen und immer wieder regelmäßig. Und das ist die Fleißarbeit, die zum Beispiel eben Thomas Mann sehr gut hingekriegt hat. Er hat ja riesige Romane geschrieben, lange Texte, mehrbändige Texte, mit großem Fleiß immer wieder weiterarbeiten und stetig dran. Das war für Kafka, man muss sagen, im Grunde irgendwie ein Experiment, an dem er so mehr oder weniger gescheitert ist. Also das ist der andere Grenzfall.
Wenn wir jetzt unabhängig vom Genre, und das tun Sie ja dann in Ihrem Buch, die Texte verstehen, entschlüsseln wollen, würden Sie sagen, seine Texte sind absolut geheim? Ist das ein Merkmal bei Kafka, das sich unterscheidet von anderen, oder sind es eigentlich Texte, die mystifiziert werden aufgrund einer ganz anderen Ebene?
Also sie haben tatsächlich das Rätselhafte in sich. Also es gibt viele Texte, die man nicht auf den ersten Blick verstehen würde. Man muss da schon 2, 3, 4 Mal hinschauen, bevor man, ich sag mal, sich auf das Spiel einlässt. Und da greife ich nochmal den Begriff des Geheimniskrämers auf, den Walter Benjamin und Bertolt Brecht benutzt haben für Kafka. Brecht negativ und Benjamin positiv. Da ist sicher was dran, dass Kafka gespielt hat und eben die Dinge nicht direkt gesagt hat, sondern in Gleichnissen und dann in Erzählungen, die man fast nicht nachvollziehen kann, eben wie zum Beispiel die Sorge des Hausvaters, diese rätselhafte Gestalt, die weder wirklich Lebewesen noch ein wirkliches Ding ist und man kann es gar nicht einordnen. Es bleibt durch und durch rätselhaft. Aber das gilt für manche andere Texte auch. Also es gibt dieses Rätselhafte auch, was dieser Prozess sein soll, ist ja von A bis Z rätselhaft. Das ist ja juristisch gar nicht nachvollziehbar. Oder dass der Landvermesser berufen wird in ein Schloss, das ihn gar nicht berufen hat. Also man kann fast jeden Text nehmen, es bleibt immer irgendwo rätselhaft. Und das ist sicher eines der Charakteristiken dieser Texte.
Und dennoch werden diese Texte teilweise oder fast alle auf ihre eigene Art Texte, die 100 Jahre später eigentlich als Parabel auf das nachfolgende Jahrhundert nach seinem Tod sozusagen zu verstehen sind. Und das ist ja schon erstaunlich.
Ja, das wurde ihm interessanterweise schon früh zugeschrieben, dieses Prophetische. Also zuerst waren das die Exilanten, die, also wie auch zum Beispiel Theodor W. Adorno, die ihm eine Welt beschreibt, die es damals noch gar nicht gab, sondern die vielleicht sogar die ist die schrecklichste Welt, die gerade erst zu beobachten war in den 30er, 40er Jahren, nämlich die Welt des Totalitarismus, eine bürokratisierte, totalisierte Welt. Und man muss natürlich nicht nur diesen Fall nehmen, sondern man kann auch eben viele andere Aspekte unserer Zeit in diesen Texten erkennen. Aber meine These wäre das eher nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Texte prophetische Texte sind, die quasi außerhalb ihrer Zeit stehen, sondern eigentlich gerade vielleicht eine Gegenthese, dass mir ist gerade die Zeitgenossenschaft wichtig, dass sie in ihrer Zeit stehen. Auch wenn, und das trifft zu, die Zeitgenossen diese Texte nicht wirklich verstehen konnten. Also sie konnten damit nicht sehr viel anfangen. Kafka war ja, das muss man sich wirklich vor Augen führen, zu Lebzeiten alles andere als ein erfolgreicher Autor.
Die Zeitgenossenschaft, wir haben gesprochen über seine Sozialisation, Sie haben die Familie erwähnt, ein anderer Aspekt, der vielleicht in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund getreten ist, ist sein Judentum, sein Verhältnis zum Judentum oder zu jüdischen Themen. Wie fest ist das Teil der Zeitgenossenschaft geworden?
Das ist an einem bestimmten Punkt wurde das zu einem ganz wesentlichen Element von Kafkas Wahrnehmung seiner Zeit und man kann es eigentlich ziemlich genau beschreiben. Man kann sagen, dass Kafka in seiner Jugend aufgewachsen in einem durch und durch assimilierten Elternhaus, wo das Judentum kaum eine Rolle gespielt hat. Da ging es vielmehr um das Geschäftliche und den Erfolg des Geschäfts und das war das Hauptinteresse seiner Eltern. Das Judentum spielte quasi keine Rolle, obwohl Kafka die Bar Mitzwa gemacht hat und einige wenige Feiertage sicher so halb mitbekommen hat, aber das Judentum war absent. Und er hat es dann quasi in einem bestimmten Punkt um 1910, 11 wiederentdeckt oder entdeckt, muss man fast sagen, für sich. Zunächst mit dem in Gestalt des ostjüdischen Theaters, dann in Gestalt des Zionismus ziemlich bald. Und zwar vielleicht, man kann sagen, einen spezifischen Zionismus, des Kulturzionismus à la Martin Buber und Nathan Birnbaum. Das waren auch Vorträge, die er von beiden gehört hat in Prag. Und das war für ihn wirklich prägend. Und von da an, ziemlich schnell, hat er dann sich intensiv mit dem Zionismus beschäftigt. Auch hier vor allem Zeitschriften gelesen, Zeitschriften abonniert. Die Selbstwehr, Palästina, die Jüdische Rundschau. All das hat er gelesen, noch weitere jüdische Zeitschriften. Und das ist sicher ein Aspekt, der für mich dann für das Studium von Kafkas Arbeitsweise ganz entscheidend war. Das war eines der Paradebeispiele, Kafkas Auseinandersetzung mit der zionistischen Literatur.
An Ihrem Buch und Ihrem Text ist ja auch ein erfrischendes Element, dass eben diese Stereotypen der Vater, die Frauen, seine Sexualität nicht eine starke Rolle spielen, sondern es geht wirklich um einen schriftstellerischen Arbeitsprozess.
Ja, das ist richtig. Also für mich war, ich sage jetzt mal, auch die Befindlichkeit des Schreibens weniger im Vordergrund als eben die Technik des Schreibens. Und die Befindlichkeit, das hat tatsächlich sehr viel zu tun, dass das Schreiben quasi eine Art Freiraum ist gegenüber dem Geschäft, dem Elternhaus, dem Büro. Das ist alles richtig, aber das ist auch bekannt und das wollte ich nicht nochmals durchspielen, sondern ich wollte durchspielen, einfach wie Kafka eben tatsächlich diese zeitgenössische Verankerung in seinen Texten sichtbar macht oder wie man sie sichtbar machen kann, indem man darauf achtet, wie das Gelesene in das Geschriebene sich hineinmischt.
Wenn man so durch die Buchgeschäfte in diesen Tagen geht, dann findet man, wie schon erwähnt, viel Literatur über Kafka und interessanterweise ein Großteil der Literatur setzt sich mehr mit ihm als Biografie, als Mensch, als Geheimnis, all das, was wir schon erwähnt haben, auseinander und eigentlich weniger mit der Entschlüsselung seiner Texte, mit den Texten selbst. Das ist erstaunlich.
Ja, oder auch nicht. Also Kafka fasziniert ja sicher als Mensch, als Person und das ist ja genau das. Und da wiederholen sich natürlich die Biografen auch. Also Stachs Biografie hat sicher die Maßstäbe gesetzt und wir wussten jetzt, wir wissen eigentlich jetzt sehr vieles über sein Leben, wir wussten schon vorher viel, aber er hat natürlich da schon nochmals einfach viel mehr ins Detail gearbeitet und Dinge herausgearbeitet, die man vorher nicht so kannte, nicht so genau kannte. Und die Aufmerksamkeit auf sein Leben bestätigt er auch, ja, die neue Miniserie über Kafka. Das Leben lässt sich zeigen, das lässt sich erzählen. Und das ist natürlich auch schön, dass man kann dieses Leben erzählen. Das hat was, ja, was Literarisches, was Narratives, was Poetisches, was Dramatisches. Aber dieses Leben erzählen, das war nicht mein Projekt. Und es ist sicher, ich glaube, unbequemer und anstrengender, sich mit seinen Texten auseinanderzusetzen, als mit seinem Leben.
Und da kommen auch immer wieder überraschende Erkenntnisse. Sie haben mal gesagt, Ihr präferierter Roman bei den Romanen sei Der Verschollene, das Amerika-Buch. Bei der Entschlüsselung der kurzen Texte findet man bei Ihnen auch interessante neue Zugänge. Wie sind Sie darauf gekommen? Also wollten Sie anders sein oder haben Sie da Dinge gefunden, die man vielleicht in der Forschung wenig beachtet hat?
Also ich muss sagen, ich habe mich mit dieser Frage, die in dem Buch steht, nicht erst jetzt so spontan, ich sag mal, auf das Jubiläumsjahr beschäftigt, sondern ich habe meinen ersten Vortrag zur Sorge des Hausvaters vor 20 Jahren gehalten und habe mich eigentlich mit dem Thema schon sehr lang beschäftigt. Und tatsächlich hat es mir dieser sehr kurze Text, aber komplett rätselhafte Text besonders angetan. Das merkt man sicher im Buch, weil das ist das Paradebeispiel. Die Sorge des Hausvaters, also der Text über die Figur Odradek. Dieser Text hat es mir besonders angetan, aber eben so, dass er am Schluss beispielhaft darstellt oder immer wieder beispielhaft dasteht für das Schreiben, für Kafkas Arbeitsweise, und ich zeige das auch auf mit Bezug auf eben viele andere Texte wie die Verwandlung, wie das Urteil, die Romane tatsächlich etwas weniger, aber eher die Erzähltexte. Nicht, weil ich die Romane nicht schätze, sondern weil sich, ich glaube, die Arbeitsweise jetzt eben speziell an kurzen Texten zumindest exemplarischer zeigen lässt.
Kafka hat im Verhältnis eigentlich gar nicht ein riesengroßes Werk hinterlassen, ist auch früh gestorben. Neben dem Werk, Sie haben es erwähnt, gibt es die Briefe, gibt es seine Texte, seine Art und Weise, auch der Interaktion mit anderen Schriftstellerkollegen wie Max Brod, da ist ja vieles überliefert worden. Was bleibt am Schluss von Kafka nach diesen 100 Jahren?
Nein, das Werk ist nicht so klein. Also es ist klein, wenn man die Drucke zu Lebzeiten sich vor Augen führt. Das ist ein verhältnismäßig schmaler Band. Und als Kafka starb, war er kaum bekannt. Er war, ich würde mal sagen, wahrscheinlich ein Geheimtipp. Es gab einige Schriftsteller, die waren Fans von Kafka, wie Tucholsky oder Musil oder Werfel und natürlich Brod und seine Freunde. Die waren regelrechte Fans und die haben gewartet, dass wieder was kommt von Kafka. Aber selbst sein Verleger hat eher Probleme gehabt mit Kafka und Kurt Wolf hat ihn ja quasi kurz vor Schluss dann noch fallen gelassen, einfach weil sie seine Bücher nicht verkaufen ließen. Das heißt, das zu Lebzeiten publizierte Werk ist schmal, aber das hinterlassene Werk ist gar nicht so schmal. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man muss auch die Tagebücher und die Briefe irgendwie fast auch zu seinem Werk zählen. Die sind natürlich autobiografische Texte, aber die sind vielfach so geschrieben, dass man merkt, Kafka hat Literatur geschrieben. Das ist nicht nur der Brief an den Vater, der natürlich mehr literarischer als, wie soll ich sagen, autobiografischer Text ist, auch viele andere Briefe sind derart komponiert, derart hochgradig verfasst und geschrieben, dass sie eigentlich Werkteil sind. Also das Werk insgesamt ist dann doch nicht so schmal.
Zum Schluss unseres Werkstattgesprächs noch die Frage, die natürlich alle immer wieder umtreibt, dieses Dilemma. Überliefert ist ja, dass er nicht wollte, dass seine Texte publiziert werden, beziehungsweise nicht das, sondern dass sie verbrannt werden, dass sie vernichtet werden. Wenn Sie in die Werkstatt schauen, wie er geschrieben hat, was er geschrieben hat, dann müsste man nach der Lektüre Ihres Buches ja zum Schluss kommen. Er hat schon fürs Publikum geschrieben und wollte, dass das publiziert wird.
Ich denke, das ist nicht so leicht. Also wie bewusst, ich sage jetzt mal, fürs Publikum hat er geschrieben, aber es gibt ja einen Begriff, der heißt Nachlassbewusstsein. Der zum Beispiel, wenn wir noch wieder Thomas Mann als Vergleich nehmen, bei ihm extrem stark war. Thomas Mann wusste eigentlich immer, wenn er einen Brief schreibt, dieser Brief wird abgelegt und der wird irgendwann mal ediert. Das war bei Thomas Mann klar. Und eigentlich bei allem, was er geschrieben hat. Also er hatte schon dieses Nachlassbewusstsein. Das hatte Kafka, ich glaube, nicht. Das war nicht abwesend. Aber sicher nicht so ausgeprägt wie bei Thomas Mann. Also das Selbstbewusstsein, dass seine nachgelassenen Papiere irgendwie aufbewahrt und irgendwann ediert werden, das hatte er, wenn denn, eben ironisch. Und deshalb, das ist meine These, und ich bin da auch nicht der Einzige, also eigentlich seit Max Brod, würde ich sagen, ist die These, dass sein Testament eigentlich ein ironisches war. Es war die Bitte, alles aufzuheben und gerade nicht zu verbrennen. Und er wusste sehr genau, dass Max Brod nicht das kleinste Zettelchen wegschmeißen würde, sondern im Gegenteil, alles aufbewahren wird.
Kafkas Werkstatt, der Schriftsteller bei der Arbeit. Interessante neue Einblicke von Andreas Kircher. Erschienen ist das Buch bei CH Beck. Vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.